Querfunk
mit Jerôme Brunel. Außerdem mit dabei Markus Henkel aus Heilbronn.
Hallo.
Andreas Zimmer aus Köln.
Der Karnevalshochburg. Hallo.
Urs Mansmann aus Hannover.
Hallo.
Und Marc Weirich aus Freiburg.
Grüß dich. Servus zusammen.
So, jetzt haben wir lange nicht mehr zusammengesessen. Schön, dass wir jetzt wieder gemeinsam eine neue Ausgabe von Querfunk zusammen produzieren können. Es ist lange, lange her. Aus verschiedensten Zeitgründen vor allen Dingen haben wir es irgendwie nicht hinbekommen. Aber jetzt sind wir wieder da. Und wir warten immer wieder auf Post von unseren Hörern, die nicht ankommt. Keine Geschenke. Aber Urs, du hast immer wieder Probleme mit dem Paketdienst.
Nö, eigentlich nicht.
Dann kommen wir zum nächsten Thema.
Ich hatte keine. Das einzige Problem, das ich hatte, war, dass es immer beim Nachbarn abgegeben haben. Und der Nachbar, der ist A, sehr nett und B, arbeitet der Schicht. Das heißt, die haben den jedes Mal aus dem Bett geklingelt, um mein Paket in die Hand zu drücken. Und da habe ich gesagt, so geht's nicht weiter. Und bin hingegangen und habe mich online angemeldet, damit ich entscheiden kann, wo das Paket hingeht. Die haben mir da ein wunderschönes, eine Sendung geschickt mit einer goldenen Karte drin. Die habe ich unter Vorlage meines Ausweises abgeholt und dann habe ich was für die Packstation bestellt und dann fing das Drama an. Das Paket lag an der Packstation und ich kam nicht ran, weil die mir keinen Code geschickt hatten. Die müssen mir einen Code aufs Handy schicken, damit ich das Türchen aufkriege von diesem großen Adventskalender, den sie da stehen haben. Und 9 Tage, 10 Tage heben sie das Paket auf, 9 Tage nach Eintreffen kam dann endlich diese TAN und ich kam einmal mein Paket ran, das dann 9 Tage in der Kälte lag. Nachdem ich da den Service kontaktiert hatte. Daraufhin habe ich gedacht, jetzt haben sie es im Griff und habe mir noch ein zweites Paket bestellt und dann ging dieses Spiel von vorne los. Ich habe es jetzt noch kein drittes Mal probiert, mache ich dann nach Weihnachten. Jetzt wird die Zeit zu knapp.
Gut, ich meine, das mit den Paketen ist wirklich immer wieder ein Problem. Ich habe mir kürzlich auch einen neuen Computer bestellt und dann war ich so klug zu sagen, okay, ich bin eigentlich den ganzen Tag nicht zu Hause und meine Frau auch nicht und die Nachbarn dürfen dieses Paket nicht annehmen, dann schicke ich es doch an meinen Arbeitsplatz, an meine Schule. War eigentlich eine gute Idee, zumal ich da, wie gesagt, fast den ganzen Tag bin. Und dann hieß es dann irgendwann in Auslieferung. Hermes war das übrigens. Und ja, ich wartete an dem Tag und habe auch diese Kriterien gebrieft. Also wenn dann Paket ankommt, das ist für mich. Ja, kam aber nichts. Ich hatte dann Schule bis 15.35 Uhr. Der Paketdienst war angeblich um 15.28 Uhr da, ward aber von niemandem gesehen. Weder von nah noch von fern. Es kam also nicht an. Ich rief also bei Hermes an und sagte, der war heute zwar da, angeblich, aber ich habe es nicht bekommen. Ich hätte es aber gerne noch vor dem Wochenende, weil ich habe den Computer wirklich dringend gebraucht am Wochenende. Wie komme ich an dieses Paket ran? Dann haben sie gesagt, naja, wir versuchen es morgen nochmal. Dann sage ich, ja, aber bitte vormittags, wenn möglich, weil nachmittags, Freitagnachmittags, ist die Schule geschlossen. Ja, wir haben Auslieferungszeit von 8 bis 20 Uhr. Dann habe ich gesagt, ja, Sie erwarten jetzt aber nicht, dass ich von 8 bis 20 Uhr vor der Schule sitze, um dieses Paket zu bekommen. Kann man das nicht irgendwie einschränken? Nö, kann man nicht. Habe ich gesagt, okay, kann man das vielleicht irgendwie zu mir nach Hause umleiten? Ja, kein Problem, geben Sie mal Ihre Adresse. Oh, die Adresse liegt aber nicht im selben Zustellbezirk, das dauert dann eine Woche. Sagte ich, naja, das ist mir aber ein bisschen zu spät. Gibt's denn nicht eine andere Möglichkeit? Ja, Sie können es auch an so eine Tankstelle liefern lassen. Irgendwo in der Pampa. Und dann können Sie es, wenn Sie Glück haben, am Samstag bekommen. Und da hatte ich aber ein bisschen Glück dann am Ende, weil ich schaute dann nochmal in meine App rein von Hermes und Freitagabend. Und dann stand da, ist jetzt in der Paketstation. Und dann habe ich da angerufen, bin hingefahren und hatte dann am Freitagabend doch tatsächlich mein Paket. Also ich habe es dann noch hinbekommen. Aber Auslieferungszeit von 8 bis 20 Uhr, das ist auch, ja, tolle Sache.
100%. Ich denke, jeder kann was dazu erzählen. Ich hatte Probleme mit GLS. Die sollten mir einen Router inklusive meiner Zugangsdaten schicken. Und irgendwann stand in der Online-Verfolgung, ja, ist abgegeben worden und in der Zeit so und so und so und so. Ich weiß nicht mehr, das ist ein ziemlich genau ein Jahr her. Und der Unterzeichner war auch, nee, der Adressat war auch selbst anwesend und hat selbst unterzeichnet. Ja, ich rief dann an und sagte, der Unterzeichner ruft an und der war nicht da, beziehungsweise er war da, aber es hat niemand geklingelt, er kann auch nicht unterzeichnet haben. Was ist denn das da bitte? Kriege ich es nochmal? Nee, es ist ja unterzeichnet. Ich sag ja, nein, es ist nicht unterzeichnet, zumindest nicht von mir unterzeichnet. Das könnte ja eine Urkundenfälschung sein. Ja, ich soll mich nicht so anstellen, auf Wiedersehen. Es endete dann darin, dass ich bei meinem Provider anrufen musste und ihm sagen musste, so, das Paket ist weg, es hat jemand unterschrieben. Ich habe überall in der Nachbarschaft rumgefragt, es war niemand da, es hat jemand unterschrieben, der nicht ich bin. Es steht zu vermuten, dass jemand geklaut hat mit Unterschriftsfälschung. Sagen sie, ja, dann schicken sie uns doch mal eine, wie heißt das Ding, eidesstattliche Versicherung oder so. Oder Erklärung, eins von beiden, ich denke, da gibt es Unterschiede, indem ich an Eidesstatt versichere, dass ich das Paket nicht angenommen habe. Sage ich, hallo, ich bin noch gar nicht der Schuldige hier. Ich bin der Otto-Normalverbraucher, der auf sein Paket wartet. Ja, aber so geht es am schnellsten. Dann habe ich gesagt, na gut, super, muss ich wohl den sauren Apfel beißen, habe das getan. Bin umgehend am nächsten Tag noch zur Polizei und habe Anzeige erstattet gegen Unbekannt, beziehungsweise eben, ja, ich musste gegen Unbekannt sagen, habe den Fall da dargestellt und die machten draus Urkundenfälschung, Unterschlagung, Betrug und was nicht alles. Also es war richtig groß aufgehängt. Ich dachte, wow, da gibt's demnächst jahrelang Knast. Ja, das ist jetzt, ich habe gesagt, ein Jahr her, ich habe nichts mehr gehört. Nichts. Ich habe irgendwann ein Ersatzgerät bekommen, weil ich eben diese eidesstattliche Versicherung abgegeben habe. Aber von der Anzeige, Gott, ja, keine Ahnung, wo das Ding ist. Aber ich finde das ziemlich unmöglich. GLS ist bei mir dafür bekannt, dass sie Sachen einfach vor die Tür stellen, im besten Fall und für dich unterschreiben. Dann kriegst du es, wenn du Glück hast. Wenn du Pech hast, ist es halt einfach nicht da. Und das passiert mehrfach bei GLS. Mit anderen habe ich nicht so eine Probleme.
Ja, das Härteste ist ja, wenn sie dann anfangen, das Paket irgendwo abzulegen. Die Schlausten machen das dann in die Mülltonne am Abfuhrtag.
Also ich hatte es schon, die Pakete in der Papiertonne. Das fand ich aber gar nicht so schlecht, weil die Papiertonne ist ja wenigstens noch sauber und trocken und gar nicht so verkehrt. Aber ansonsten, ich glaube, das zieht sich durch alle Logistikdienstleister durch. Und es ist im Endeffekt schlichtweg ein Problem dieser etwas prekären Arbeitsbedingungen. Ich meine, für uns ist das natürlich als Kunden und Empfänger, und ich habe da genug Stories auch auf Lager, sehr ärgerlich. Das übliche Beispiel eben, du kriegst eine Benachrichtigung, dass du nicht erreichbar warst und du hast sogar extra den ganzen Tag von 8 bis 20 Uhr zu Hause gesessen. Aber im Endeffekt muss man ganz ehrlich sagen, die Jungs kriegen so ein schlechtes Gehalt, so wenig Geld. Also wenn sie es überhaupt kriegen, weil sie teilweise einfach nach ausgelieferten Paketen bezahlt werden. Und jeder Mensch, auch wenn er so schlecht und schnell Auto fährt, wie die das immer machen in ihren Wagen, kann nur eine begrenzte Anzahl Pakete ausliefern. Das heißt, ihr Gehalt ist schlichtweg sehr limitiert, weil mehr gibt's nicht. Da muss man sich nicht wundern, dass teilweise ein bisschen die Motivation fehlt, beziehungsweise auch einfach Abläufe nicht mehr ganz so laufen, wie sie in der Theorie in der Zentrale dieses Logistikdienstleisters mal geplant waren. Mich ärgert es genauso. Also ich versuche das auch so möglichst zu vermeiden, wenn es geht, nur DHL. Und auch da hatte ich schon so viel Ärger, dass ich gedacht habe, ich hätte schon fast eine Lektion gehabt, die hätte mich 500 € gekostet. Ja, macht schon keinen Spaß mehr im Internet zu bestellen.
Ich glaube, das ist das Thema, dass man einfach sagen muss, okay, wenn es nicht unbedingt sein muss, dann holt euch die Sachen im Geschäft vor Ort. Dann unterstützt man auch gleichzeitig die Läden, die eben in der Stadt sind und die müssen dann nicht zumachen. Da gibt's ja auch schon wieder viel Ärger. Oder man macht's so, dass man bei Amazon bestellt und dann die Drohne uns das Paket direkt vor die Tür fliegt. Das ist auch eine tolle Sache, Urs. Hast du das schon mal getestet, Urs?
Nee, habe ich noch nicht getestet, natürlich. Und das ist meiner Ansicht nach ein komplettes Hirngespinst, wenn ich sehe, was so eine Drohne leisten kann und wie viele Hürden auf dem Weg dahin sind und was da alles passieren kann. Halte ich das einfach schlicht für nicht praktikabel. Selbst mit allem technischen Fortschritt dazu gedacht, was wir die nächsten Jahre kriegen, wird es immer noch nicht funktionieren.
Naja, also selbst, lass uns praktisch denken, die können es ja nicht direkt vor die Eingangstür legen, weil die meisten Eingangstüren ja irgendwie einen Regenschutz haben oder was auch immer. Bei mir ist das ein schmaler Eingang, wo man reinfliegen müsste. Die legen es auf den Hof irgendwo, Punkt.
Also. Ja, vielleicht, ich könnte ja auf dem Dach eine Landeplattform machen, wo nur die Drohne hinkommt, wo niemand drankommt. Aber was mache ich, wenn dann der Nachbarsjunge sein Luftgewehr rausholt und die Drohne abschießt?
Ja, dann ist dein neuer Rechner halt
Privatflieger,
futsch. Oder du oder nicht geschossen wohnst.
Oder ich mit meinem Privatflieger entgegenkomme. Da freue ich mich auch schon auf den Tag, wenn mir eine Drohne entgegenkommt.
Auch das ist natürlich ein Problem. Stell dir vor, das passiert massenhaft und überall fliegen diese Drohnen rum in der Auslieferung.
Gut, ich denke, dann würden sie auch nur bis zu einer bestimmten Höhe fliegen. Aber es war ein cooler PR-Gag von Amazon. Also das hat wirklich gut gezündet.
Ja, ist aber auch nicht mehr als ein PR-Gag. Diese Drohnen haben eine Reichweite von 16 Kilometern. Dann fliegen die einmal hin und zurück und dann ist der Akku leer. Dann müssen die erstmal ein bisschen aufladen. Das heißt, die bräuchten sehr, sehr viele Drohnen, um sehr wenige Pakete auszuliefern. Wer das am Ende bezahlen soll, ist mir schleierhaft.
Interessanterweise hat ja...
Marc? Entschuldigung, nein, ich wollte sagen, zumal eben auch unglaublich viel Gefahrenpotenzial hinter den ganzen Dingen schlummert. Nein, wir werden uns da an ganz neue Unfallszenarien irgendwie gewöhnen müssen. Ja. Naja, uns fällt die ganze Zeit irgendwie eine Drohne auf den Kopf. Ich finde das echt irgendwie lustig, aber irgendwie dann auch wieder nicht.
Ja? Also ich halte die schon für recht sicher, weil die haben ja meistens 4, 5 oder 6 Rotoren und wenn einer davon ausfällt, was nicht sehr wahrscheinlich ist, weil es Elektromotoren sind, fällt das Ding nicht gleich runter. Aber,
ist dir schon mal dein Rechner gecrashed, Jerome?
Ja.
Wenn der Rechner von der Drohne crasht, fällt sie auch runter.
Oder der Nachbarsjunge oder mein Schwiegervater, der ist auch so ein bisschen schießwütig.
Das Problem ist aber vielleicht eher, dass sich da ein neuer Sport entwickelt, nämlich schießt die Drohne.
Ja, ja, Angry Drone. Ja,
schießt die ein Päckchen. Oh, da oben ist eine Drohne, die hätte ich gerne, das, was da dran ist. Da ballern wir mal drauf. Ja, also das sehe ich eher als Problem.
Ich fange die Pakete mit gefälschten GPS-Koordinatencentern ab.
Überleg mal, wie lange so ein armer Krimineller jetzt bei Andreas vor der Tür gesessen hat und ewig auf ein cooles Paket gewartet hat. Und was kriegt er? Ein Router. Ein Router von einem Provider mit fest eingestellten Zugangsdaten. Wie schlecht ist das denn? Wenn du dir frei eine Drohne mit einem schönen großen Paket unterm Bauch runterschießen kannst, das ist ja quasi ein bisschen wie am Schießbudenstand. Da ist immer was anderes drin. Mal ein Teddy, mal gibt's einen Blumenstrauß.
Ich wollte gerade fragen, im schlimmsten Fall ist es in Freiburg und da kannst du dann einen Döner schießen. Hier gibt's nämlich einen ganz findigen Döner-Fabrikanten, der verschickt tatsächlich schon seit einem Jahr per Drohne den Döner sozusagen direkt ins Maul.
Eigentlich lohnt sich deswegen schon nach Freiburg zu gehen.
Ich habe es noch nie probiert, witzigerweise, aber es reizt mich.
Ruf doch gleich mal an.
Dröhner, oder? Dröhner.
Einmal Dröhner. Oh mein Gott. Okay, apropos Gott.
Der Überleitungsweltmeister wieder.
Ja. Apropos Gott. Der Papst, den ich ja so ein bisschen aus der Ferne beobachte, der entwickelt sich ja doch jetzt zu einer ernsten Bedrohung für die katholische Kirche, oder? Marc?
Nein, ich finde es überhaupt nicht. Ich bin ja, muss ich sagen, gleich vorweg für alle, die zuhören, schon durchaus Franziskus-Fan. Für mich waren die Päpste ja immer irgendwie schon sehr seltsame Gestalten, besonders der letzte, obwohl ein Deutscher, wo man eigentlich als deutsche Theologe dann auch irgendwie sowas ähnliches wie Respekt, sage ich, ist das falsche Wort, aber so einen Stolz irgendwie empfinden sollte. Das war bei mir nie da. Ich sah Ratzinger immer in einem sehr seltsamen Licht. Für mich ist es immer der Hardliner geblieben, aber dieser Franziskus, der ist, glaube ich, ganz und gar keine Gefahr für die Kirche. Ich habe jetzt leider keine Ahnung, wie es denn aussieht tatsächlich mit Eintrittszahlen. Die letzten Schlagzeilen, die wir gehört haben, waren jene, dass eben aufgrund der Misere rund um Thebats von Elst viele tausend Leute der katholischen Kirche wieder den Rücken gedreht haben. Wenn man allerdings die Entwicklungen direkt in Rom vor Ort sieht, dann stellt man beispielsweise fest, also ich weiß jetzt nicht, inwiefern das aussagekräftig ist, aber das sind so Kleinigkeiten, dass beispielsweise zu Ratzingers Zeiten bei einer Generalaudienz, die nun mal immer am Mittwoch war, der Petersplatz so gut wie sagt man da, besucht war. Es war ganz okay. Mittlerweile finden 2 Audienzen statt und die sperren die komplette Via della Concellazione und die Leute stehen bis zur Engelsburg. Also das macht, glaube ich, nochmal auf ganz einfache Weise deutlich, was für ein Effekt von diesem Franziskus ausgeht. Mal davon abgesehen, jetzt einfach auch rein subjektiv aus meinem Bekanntenkreis gesprochen, der ist keineswegs ausschließlich katholisch oder kirchenfreundlich gesonnen. Aber ganz plötzlich diskutieren die Menschen über diesen Papst und über seine Taten. Ich möchte jetzt nicht schon wieder diese ganzen Dinge, die man kennt und die medial hoch und runter geleiert werden, aufzählen, was er denn so alles macht. Aber es fällt auf und jetzt klingt es vielleicht ein bisschen christlich. Ich habe immer so den Eindruck, was wir gerade hier erleben, auch medial, wie die Leute berichten, so ungefähr muss es vor 2000 Jahren gewesen sein, als die Leute gesagt haben, Moment mal, da ist einer, der hockt sich mit den Armen an einen Tisch, der umarmt Kranke und ich weiß nicht was. Ja. Im Grunde genommen lebt er, wie ich finde, sehr, sehr bewusst, selbstbewusst und glaubwürdig das Vorbild Jesu Christi. Und das soll er ja eigentlich auch, denn schließlich ist er sein Stellvertreter.
Ich habe ja gesagt, Gefahr für die Kirche. Damit meinte ich eigentlich so die Kirche, wie wir sie so kennen, also dieses protzige, katholische, das habe ich damit als Kirche gemeint. Mhm. Das gefährdet er ja, weil er ist ja genau das Gegenteil von protzig.
Und wer findet das scheiße, außer die, die Hardliner sind?
Naja, eben die Hardliner, aber die waren bisher eben die mächtigsten.
Aber das ist nicht die Mehrheit in der katholischen Kirche.
Sie waren noch nie die Mehrheit in der katholischen Kirche, aber sie haben trotzdem alles entschieden.
Und jetzt hat dieser Papst die Macht und er entscheidet Leute wie Zollitsch, der sicherlich jetzt kein Negativbeispiel ist, aber dennoch jetzt auch ein alt gewordener, verdienter Kirchenmann oder Meißner und diverse Weihbischöfe, wenn sie 75 Jahre alt werden, nicht etwa so ohne großen Kommentar ihr Amt zu verlängern, so wie es Ratzinger getan hat, sondern der schickt die hübsch in Ruhestand. Und da kommt uns das hohe Alter im Vatikan ja sehr entgegen, denn die sind nun alle mal steinalt und müssen schön der Reihe nach gewissermaßen wie die Orgelpfeifen antreten und ihren Rücktritt ihm anbieten. Und was Franziskus gerade macht, ist einfach nur nicken, sagen, jawohl, hast du fein gemacht die letzten Jahre, kannst du gehen, hast ein schönes Zimmer. Was ist der Effekt davon? Es kommen zwangsläufig Jüngere nach. Und da hat er eben jetzt die Macht zu besetzen. Jetzt ist es, kann man natürlich da auch gespaltener Meinung sein, denn es ist ja nun mal so, dass wir jetzt aus der progressiven katholischen Haltung heraus, die auch ich vertrete, ich bezeichne mich immer gerne als linken Katholik, das gut finden, was er macht, dass er diese Macht so nutzt. Auf der anderen Seite, was, wenn ihm jemand was in die Suppe tut, ja, oder er mit seinen mittlerweile, gestern ist er ja 77 Jahre alt geworden, ja, 77 Jahren auf völlig natürliche Weise stirbt, was ich nicht hoffe, und es kommt ein Hardliner an die Macht, die jetzt dann rumhopfen im Vatikan, dann kann diese Macht in der gegensätzlichen Weise ausgenutzt werden. Wobei ich gerne in die Runde fragen würde, und dann mache ich auch einen Punkt, ob ihr glaubt, jetzt als kirchenkritische oder kirchenferne Leute, dass jemals wieder jemand hinter Franziskus sozusagen zurückfallen kann, wieder auf dieses Muster von Benedikt beispielsweise zurückkommen, ohne die Kirche dann wirklich in eine substanzielle Krise zu stürzen.
Urs? Ja, böse Zungen behaupten ja, dass er nur deswegen in der Mensa ist, dass man ihn nicht so leicht vergiften kann. das deutet schon darauf hin, dass diese Hardliner in der Kirche noch sehr, sehr viel Macht haben. Ich glaube, wenn diesem Papst, was ich wirklich nicht hoffe, was entsetzlich wäre, wenn diesem Papst irgendwas zustoßen würde, wäre die Neubesetzung des Postens vollkommen offen, was dann passiert. Denn dieser Hardliner, den geht's jetzt richtig an den Kragen. Und da gibt es Gründe zu verlieren, Macht, Positionen, Ansehen, was weiß ich. Und ich glaube noch nicht, dass der Machtkampf entschieden ist. Wir haben das erste Mal, seit ich denken kann, einen Papst, den ich wirklich auch als, deswegen finde ich lustig, dass du es vorhin gesagt hast, mag als Nachfolger Jesus Christus sehe. Das ist jemand, dem ich zutraue, die Geldwechsler aus dem Tempel zu schmeißen und sich im nächsten Moment mit der Prostituierten an einen Tisch zu setzen. Und das ist so konträr zu dem, was vorher war, dass mich wundert, dass es da im Vatikan so ruhig bleibt.
Gut, ich wäre vorsichtig mit dem Polonium-Tee.
Andreas?
Jetzt muss ich ran. Mann, Markus, mach du doch.
Ein Gedanken noch, weil du gesagt hattest, Marc, ob wir uns vorstellen können, dass danach das jemals wieder hinter ihn zurückfallen könnte. Mhm. Ja, ich habe, also ich sag's mal so, nachdem Barack Obama auch hinter, im Grunde genommen er selbst noch hinter Bush zurückgefallen ist und er trotzdem vorher als Hoffnungsträger irgendwie gefeiert wurde von wegen, ja, Friedensnobelpreis und alles. Ich glaube, das ist möglich, nur wird er wesentlich anders auftreten müssen als die Erzkonservativen in der Vergangenheit. Früher hat's gereicht, mit der Faust auf den Tisch zu hauen und zu sagen, hör mal zu, ich bin der Obermufti, das wird jetzt so gemacht, fertig, aus. Und in der Zukunft würde das vielleicht nicht mehr so laufen, aber ich denke doch, dass diejenigen dann so intelligent wären, das vielleicht etwas zu verschleiern oder zu verkleiden. Weil ich meine, Barack Obama hätte auch nicht jeder das zugetraut, was er jetzt im Endeffekt auch so umgesetzt hat. Er ist nicht der Heilsbringer, für den er gehalten wurde, und manchmal erscheint er reaktionärer zu sein als George Bush, und das ist schon ein ziemlich weiter Weg. Bei George Bush hat man wenigstens gewusst, woran man ist. Insofern ist es sogar trügerischer, wenn man einen hat, von dem man erst meint, oh, der kriegt es eigentlich auf die Reihe, der ist progressiv, der ist auch ein bisschen offen und so. Im Endeffekt sage ich immer, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen.
Jetzt ist es ja so, dass der Papst theoretisch auch die Möglichkeit hätte, unfehlbar aufzutreten. Das hat er zum Beispiel Franziskus schon mal gesagt. Er glaubt nicht, dass von seinem Amt eine unfehlbare Lehrmeinung ausgeht. Bumsfall, Ohrfeige in alle Himmelsrichtungen. Und ich meine, wenn halt mal jemand mit der Unfehlbarkeit sowas sagt, ja, und jetzt eben auch entsprechend umstrukturiert, dann finde ich, die Strukturen wieder zurückzuändern, wird ganz schwierig. Also beispielsweise, ich stapel jetzt mal ganz hoch. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Franziskus noch während seiner Amtszeit das Modell der Viri Probati einführt. Ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt. Das ist die Idee, dass zum Beispiel auch verheiratete Männer, die sich das komplette Leben hindurch ordentlich, ich sag's jetzt mal theologisch, gottgefällig verhalten haben, dass die dann auch als verheiratete Männer zum Priester geweiht werden können.
Wenn sowas mit Frauen?
Was mit Frauen? Frauen hat er ja ausgeschlossen. Da ist er eben auch nach wie vor ein konservativer Knochen. Ja, aber nichtsdestoweniger finde ich, wenn man jetzt die ganze Zeit darauf rumhackt, wo er eben dann doch auch sagt, da geht's nicht weiter. Wir hatten die ganze Zeit vielleicht Diakoninnen und so weiter, aber keine Priesterinnen in der Vergangenheit und sich damit schwer tut, dann soll das mal so sein. Ich finde es nicht schön, aber ich finde, darüber bringt es jetzt nichts, ewig nachzudenken. Das ist halt mal so, wenn er auf der anderen Seite beispielsweise diese Viri Probati zulassen würde. Und angenommen, es gäbe dann diese Art von verheirateten Priester und es käme wieder ein Hardliner. Eine Priesterweihe beispielsweise ist ja nicht zurückzunehmen. Auch die ganzen laisierten Priester, die es gibt, die also jetzt sagen, was weiß ich, ich bin 34, bin Priester, mach das gern, blöderweise vögel ich auch gern. Also, lieber Papst, möchte ich jetzt nicht mehr Priester sein. Die bleiben Priester. Ja, und das Kuriose ist, die dürfen zwar keine Kommunion mehr austeilen und kein Sakrament der Ehe mehr spenden, aber sie kriegen einen Zettel überreicht, auf dem steht, ihr müsst noch die Beichte abnehmen. Das ist äußerst kurios. Das nur so als kleine Insider-Story am Rande. Nichtsdestoweniger, der Papst, wenn wieder ein konservativer Knochen, ich bleib bei diesem Terminus, an die Macht käme, könnte ja schlecht diese Priester wieder entpriestern. Das ging ja einfach nicht. Insofern, es würde dann dieser Ruck durch die Kirche gegangen sein und auch weiterhin gehen.
Ist das so? Ich meine, alle erinnern sich von uns noch an Gorbatschow und wie wir euphorisch waren, weil er eben Glasnost und Perestroika eingeführt hat und das System ganz umgekrempelt hat. Schauen wir jetzt 20 Jahre später und sehen Putin. Ja.
Es ist eine Politik der kleinen Schritte. Man darf natürlich nicht alle verprellen und er darf nicht an seinem ersten Tag sagen, übrigens diese Nummer mit den verheirateten Priestern, das machen wir wieder rückgängig. Das geht nicht. Aber ich denke, die zäumen dann das, also dementsprechend böswillig veranlagte und konservativ veranlagte Menschen, auch hinter Barack Obama oder auch im Gefolge von Putin, die zäumen das Pferd dann einfach von einer anderen Stelle auf. Die sagen dann so, jetzt machen wir halt mal wieder hier ein bisschen eine Anti-Propaganda-Gesetzgebung und schon haben wir wieder ein Werkzeug in der Hand, um uns unliebsame Menschen wieder ein bisschen leiser zu kriegen. Mhm. Und ich kann das nicht nachvollziehen oder ich kann jetzt nicht vorausprojizieren, wie das dann zum Beispiel in der katholischen Kirche aussehen könnte oder was sich diese verknöcherten Herren dann ausdenken. Aber im Endeffekt glaube ich immer, dass die Gefahr prinzipiell da ist, wenn du Leute hast, die genug konservativ und genug böswillig sind, um andere wieder so ein bisschen unter ihre Knute zu bringen. Ob das dann in der Politik ist oder in der Religion, ist eigentlich fast egal.
Das ist trotzdem eigentlich das Gleiche.
Sicher, glaube ich auch, dass es möglich ist. Trotzdem muss man sagen, dieser Papst ist gewählt worden von einem Konklave und die haben sich gewusst, auf was sie sich einlassen. Denn nach allem, was man mittlerweile weiß, was so in die Öffentlichkeit dringt, ist er ja durchaus wirklich auch im Vorkonklave schon als Revoluzzer aufgetreten und hat Reden gehalten, die sich lesen, wie der Aufruf zu einer Revolution. Und im Lichte dessen haben die alten Männer ihn trotzdem gewählt zum Papst. Sicherlich gibt es diese super konservativen Herrschaften, die du, Max, gerade zitiert hast, ohne Zweifel. Und sicherlich sind die auch fähig, nach wie vor Macht auszuüben. Trotzdem scheint es doch so, als wären die Progressiven insofern in der Mehrheit, als dass die geschafft haben, im Konklave ihren Kandidaten, nämlich Jorge Bergoglio, durchzusetzen.
Die ganzen wahlberechtigten Kardinäle oder was sind das, Kardinäle? Ja,
genau.
Sind doch eigentlich noch von unserem deutschen Ratzinger eingesetzt worden. Also insofern,
oder sogar von seinem Vorgänger.
Und ja. von seinem Vorgänger. Insofern kann man davon ausgehen, dass die alle sehr konservativ sind. Mhm. Vergleiche ich jetzt schon wieder mit der Sowjetunion damals, auch Gorbatschow hat sich durchgesetzt, obwohl er eigentlich ja in einem konservativ kommunistisch dominierten Staatsrat sich durchsetzen musste zur Wahl. Er ist durchgesetzt worden, er war sicher damals schon abzusehen, dass er ein bisschen was anders machen wird, denn die Sowjetunion stand vor dem Zerfall, so wie vielleicht die Kirche heute. Ich möchte es jetzt nicht zu oft betonen, es hat nichts miteinander zu tun, es fällt mir nur gerade so ein beim Reden. Auch er ist von erzkonservativen Politikern und Kadern gewählt worden. Und hat sich dann eben im Laufe der Zeit doch als großer Revoluzer entwickelt, der wirklich nachhaltige Umwälzungen in Gang gesetzt hat. Kann sein, dass das bei der Konklave jetzt für den neuen Papst ähnlich war. Dass sie gedacht haben, ach, so schlimm ist nicht, der ist ein bisschen krank, der wird schon nicht so lange machen, jetzt kommt.
Es gibt einen schönen Spruch, nichts kann eine Idee aufhalten, deren Zeit gekommen ist. Und es war höchste Zeit, dass sich was ändert, weil nämlich sonst die katholische Kirche an die Wand gelaufen wäre. Aber was wir mit unserer europazentristischen Sicht gerne übersehen, ist, dass die katholische Kirche mehr ist als die in Europa. Wir haben Südamerika, wir haben Afrika. Richtig, und diese Landeskirchen dort, die sind viel, viel konservativer als bei uns. Da sind viele Ideen, die bei uns selbstverständlich sind, überhaupt nicht vermittelbar. Und es wundert mich deswegen vor diesem Hintergrund, wie weit dieser Papst geht. Er muss jetzt aufpassen, dass ihm diese anderen Kirchen, diese konservativen Kirchen, nicht von der Fahne gehen.
Wobei jetzt zum Beispiel in Südamerika laufen sie auch scharenweise der Kirche weg und gehen in irgendwelche, wie nennt man es?
Pfarrkirchen, Evangelikale.
Ja, sowas. Und bei uns in Deutschland kriegen wir ja kaum noch genügend Priester, die das überhaupt machen wollen. Ja, da müssen plötzlich Priester gleich 3 Gemeinden oder so betreuen. Also da läuft schon einiges schief. Natürlich gibt es auch Länder, wo Philippinen zum Beispiel, wo sie total konservativ sind. Aber ja, du hast aber schon recht, die Sicht nur auf Europa ist falsch, ja.
Aber die Themen, die Franziskus anspricht, also nehmen wir mal das Thema Homosexualität, also diese berühmte Pressekonferenz im Flieger gegeben hat nach dem Weltjugendtag. Gerade diese Kirchen, die konservativen Kirchen jetzt beispielsweise in Afrika, wo es ja teilweise Länder gibt, wo Homosexualität noch per Todesstrafe verfolgt wird und so weiter. Wenn jetzt ein Papst mit der Macht, die er hat, auch über die Kirche sowas sagt und Homosexualität jetzt nicht gut heißt oder preist, aber sagt, Moment mal, wer bin ich, über diese Leute zu urteilen? Ja, das war ja, glaube ich, das Zitat und gesagt hat, wer Gott sucht, ist mir doch scheißegal, ob der jetzt schwul ist oder hetero. Das ist doch gerade in diesen Ländern ein Donnerwetter und zwar im besten und positivsten Sinne, wenn das mal an die Ohren von Machthabern dringt, die ansonsten Schwule und Lesben aufhängen.
Nichtsdestotrotz bleibt er ein konservativer Typ, denn was ist mit dem Kondomverbot, das auf das alle Welt hofft, was eben, wir haben es angesprochen, mit weiblichen Priestern, mit dem Zölibat. Es wird nicht dran gerüttelt bisher. Wer weiß, was kommt, aber im Augenblick sieht es doch so aus, dass die Kern- und Eckpunkte unverändert und unverrückt bleiben.
Also die weiblichen Priester sicherlich im Moment, glaube ich auch. Aber zum Thema Kondome hat er sich, glaube ich, noch gar nicht geäußert, wenn ich es richtig weiß. Und das Thema Zölibat steht zur Debatte. Da hat sich ja sein Stellvertreter dazu nochmal geräuspert und klar gemacht, dass zur Stellvertreter in Anführungszeichen da der nicht Generalvikar, Kardinalstaatssekretär.
Du meinst jetzt nicht Genswein,
oder? Nein.
Das ist ein Sekretär.
Nein, der ist auch nicht Sekretär mehr, sondern das Präfekt des päpstlichen Haushalts. Das ist im Grunde genommen derjenige, der den Laden managt. Und deswegen kotzt er ja auch im Strahl. Vielleicht hat der ein oder andere das Interview in der Welt gelesen. Es war herrlich. Ich bin dem Mann mal begegnet. Ich gönne ihm jede Degradierung, aber das nur am Rande.
Nein, aber du bist doch auch dem Papst begegnet, oder?
Dem bin ich auch begegnet. Ja, ich bin allen 3 Päpsten, die gelebt haben, während ich lebte, begegnet. Und ja, mei, ja, das ist halt ein Mensch. Nichtsdestoweniger hat auch Franziskus bei der kurzen Begegnung, die wir hatten, einfach fasziniert, wie er da durch die Gegend latscht und seine Späße macht. Und ich könnte da tatsächlich auch noch die eine oder andere Geschichte erzählen, aber das führt weg vom eigentlichen Thema. Die Nummer zwei im Vatikan, und verzeiht mir, dass ich jetzt nicht den Namen weiß und wie sich konkret diese Position nennt, hat aber gesagt nochmal zum geeigneten Zeitpunkt, es war auch um diesen Weltjugendtag herum, dass das Zölibat eben nun keine biblische oder sonst irgendwie festgeschriebene Angelegenheit sei. Und ich sag mal, das sagt ein hoher Geistlicher im Vatikan nicht, ohne zu wissen, dass da im Hintergrund heftig verhandelt und diskutiert wird.
Ja, und selbst das Kondomverbot wackelt. Es hat schon die ersten Äußerungen gegeben, die in die Richtung deuten, dass es zur Verhinderung von Infektionskrankheiten und genau darum geht, dass man das nochmal neu bewerten müsse. Also da bewegt sich schon einiges in der kurzen Zeit, muss man immer dazu sagen.
Man muss auch mal dazu sagen, es ist hingegangen und hat gesagt, Moment mal, ich will einfach mal wissen, wie wird denn eigentlich in den katholischen Gemeinden da draußen Sexualität und Familie gelebt, und hat da einfach mal Fragebögen rausgeschickt. Das muss man sich mal vorstellen, was es auch für eine logistische Herausforderung ist und was auch sein eigenes Amtsverständnis zeigt. Er lässt sich gewissermaßen von den Leuten erklären, wie sie ihren Glauben und ihre Religion im Lichte von Sexualität und Familie leben. Und das, finde ich, ist schon... Das ist richtig klasse. Mich beeindruckt's. Ihr könnt gerne richtig fett demonstrieren und protestieren. Mir ist es Wurst. Ich finde ihn toll.
Ich wollte auch noch mal klar machen, wie könnt ihr mich hören? Ich bin mittlerweile weg gewesen, bin wieder da.
Du bist wieder da. Kannst dein Mikrofon ein bisschen leiser machen.
Leiser?
Dann haben wir ein bisschen weniger Geräusche von deinem Atem und deinem Schnaufen. Du bist ein bisschen kränklich, ne?
Es ist so, ja.
Du röchelst zu laut.
Genau.
Das macht's was?
Du röchelst zu laut. Jetzt kannst du es wieder ein bisschen lauter machen,
Andreas. Meine Herren, echt, das ist so kompliziert mit euch.
Jetzt ist gut, so ist sehr schön.
Jetzt habe ich aber unterdessen vergessen, was ich sagen wollte.
Sowas. Ich hatte zum Schluss gesagt, vielleicht hilft dir das weiter, diese Fragebogenaktion, und dass der Papst gewissermaßen sich hintanstellt und sagt, Moment mal, sagt ihr mir doch, wie ihr euren Glauben im Lichte eurer Sexualität lebt. Und ich sagte, dass mich dieser Schritt sehr beeindruckt.
Beeindruckt mich auch. Ich möchte noch mal sagen, dass ich befürchte, dass es eben, dass dieser Papst, der ist ja auch ein bisschen angegriffen von der Gesundheit her, vielleicht nicht so lange macht, wie er machen sollte, um die ganze Kirche grundlegend zu reformieren. Ich drücke ihm wirklich von Herzen beide Daumen, dass er das ganz gut macht und sehr lange lebt, damit er da schön irgendwie Erfolge vorweisen kann.
Bei dem Tempo, das er vorlegt, glaube ich, wäre es lohnenswert, in einem Jahr hier an dieser Stelle zu diskutieren, zu schauen, was er alles umgesetzt hat. Ich hoffe, davon ausgehen zu können, dass er mindestens noch ein Jahr macht, und meinetwegen könnten es auch noch 10 sein.
Ja, ich muss ihn mal hier kurz auswählen. Ich komme wieder. Ich verstehe euch nur noch. Bis gleich.
Wähl dich mal aus. Gut, wir bleiben mal beim christlichen Glauben. Wir alle wissen, jetzt kommt Weihnachten, das weiß eigentlich jeder, aber viele wissen gar nicht, warum feiern wir eigentlich Weihnachten. Ich habe kürzlich eine Umfrage im Fernsehen gesehen, die etwas schockierend war. Und Marc, du bist auch nochmal auf die Straße gegangen, hast mal gefragt, was wir da eigentlich feiern. War das richtig formuliert von mir?
Das ist genau richtig formuliert. Ich bin ja nun bei einem Sender in Freiburg als Moderator, Redakteur unterwegs und habe genau das gemacht. Und Jérôme, wir können es uns gerne mal anhören.
Das wüsste ich auch gern, mit der Familie zusammen zu sein.
Das hat wahrscheinlich was mit dem Glauben zu tun, mit der Krippe, mit der Weihnachtskrippe und mit Kindern und irgendwie so in dem Bereich irgendwas.
Weil das Fest der Liebe ist, ja, das ist Tradition.
Oh, ich habe mal was im Fernsehen gesehen, aber ich weiß es nicht mehr.
Da fragst du mich, was leicht das? Ich weiß es nicht. Ist ja eigentlich nur wegen der Geschenke, oder?
Weil es das Fest der Familie ist.
Christkind, Heiligabend, die Geburt Jesu.
Ich möchte zwei Sachen dazu sagen. Wir haben diese Umfrage, und ich habe diese Umfrage nicht so gemacht, dass ich jetzt besondere, bescheuerte Antworten aneinander geschnitten habe, sondern es ist wirklich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, repräsentativ gewesen. Ich bin raus, habe einfach die Leute gefragt und das dann zusammengeschnitten. Und die letzte Frau, das konnte man auch nicht hören, die richtige Antwort wusste, war eine nette Muslima mit Kopftuch. Ja? Das ist vielleicht noch so als Hintergrund wirklich der Hammer. Und da muss ich sagen, Respekt, dass es Menschen gibt, die nicht nur die eigene Kultur kennen, sondern auch noch die andere. Und ich würde mir wirklich wünschen, und vielleicht das mal provokant formuliert, das hat für mich auch nichts mit Frommsein oder mit Religion zu tun, sondern es ist Allgemeinbildung. Und da könnte ich wirklich anfangen, militant zu werden, wenn die Leute, ich wollte dieses Bild nicht nochmal verwenden, ich weiß nicht, ob uns vielleicht der ein oder andere beim Essen hört, nein, aber entschuldigt, das geht überhaupt nicht. Und da krieg ich
ja, ich meine, das war noch die einfache Frage. Jetzt stellt euch mal vor, wir fragen nach Pfingsten.
Ja. Oder heute habe ich eine Praktikantin rausgeschickt, ich kenne das Ergebnis noch nicht und habe sie fragen lassen, warum schenken wir uns denn was zu Weihnachten? Das wird auch lustig.
Ja, aber es ist schon unglaublich. Also bei Jungen hätte ich das erwartet. Also bei jungen Leuten, was weiß ich, 13, 14 Jahre alt, da könnte ich mir gut vorstellen, okay, die zocken halt die Geschenke ab und das ist ihr Weihnachtsfest und die haben sich damit nicht so wirklich auseinandergesetzt. Aber dass auch ältere Leute nicht wissen, was wir an Weihnachten eigentlich feiern, das ist schon krass.
Und was liegt es jetzt eurer Meinung nach an dem, dass Glaube und Religion keine große Rolle mehr spielt in der Gesellschaft? Ist es der Beweis dafür, dass die Ausbildung schulischer Natur, die heute per PISA-Test abgefragt wird, schon viel früher hätte mal gepisaht werden müssen? Oder an was liegt es? Ist es Desinteresse? Eigentlich ist es unverständlich. Und ich frage mich, es gehen so viele Menschen an Weihnachten in die Kirche, das Ding ist gerappelt voll. Hören die da überhaupt nicht zu?
Ja, das ist nur Umfrage, muss nur man an sagen, Weihnachten in die Kirche.
Ja, nur an Weihnachten. Aber selbst dann kriegen sie ja mit, warum Weihnachten gefeiert wird. Ich darf nur in Klammern sagen, ich rede von Freiburg, Sitz des Erzbistums Freiburg, knallkatholisches Gebiet.
Der schnöde Mammon ist größer als die Spiritualität der Leute. Das ist der einfache Grund. Die Leute beschäftigen sich nicht mit dem Thema.
Das ist keine Spiritualität, das ist Allgemeinbildung.
Ja, aber die Leute, weißt du, es ist eine Allgemeinbildung im religiösen Bereich. Du musst wissen, wer Jesus Christus ist. Wo kommt er her? Wann wurde der geboren? Warum ist er überhaupt wichtig? Wenn dich das 365 Tage nicht interessiert, warum sollst dich einen Tag interessieren.
Das ist eine historische Gestalt. Da muss ich überhaupt nicht mit religiöser Bildung kommen. Es ist einfach eine historische Gestalt, hat damals gelebt und hat ein bisschen was bewegt. Darauf können wir uns, glaube ich, alle einigen.
Also im Prinzip, weiß ich, ich spiele jetzt den Advocatus Diabolus.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Der Punkt ist, ich finde es ja auch tragisch. Passt auch sein Bart dazu. Ich finde es ja auch tragisch. Aber ich glaube, die Tatsache liegt schlichtweg darin, für diese Leute, die das nicht wissen, ist Jesus Christus nicht mal eine historische Figur, weil sie sagen, wo finden wir die einzigen Beweise darüber, dass es einen Jesus Christus gab, in einem Buch namens Bibel. Die Bibel wiederum ist ein, sagen wir mal, vorwiegend spirituellen Themen gewidmetes Buch, weil dass da alles so stimmt, was drin steht, um Himmels Willen, ist ja auch nicht so gesagt. Also interessiert sie es nicht. Und dann muss man auch sagen, wo spielt denn diese Überzeugung und dieses Wissen um Jesus Christus im Alltag der Leute eine Rolle? Wo spielt es in unseren Massenmedien eine Rolle? Schalt mal abends RTL 2 ein und guck mal, wie oft da Jesus Christus kommt. Dieses ganze Krippenspiel zu Weihnachten, das ist nur Folklore. Und die Leute kriegen das auch schon gar nicht mehr auf die Reihe, was jetzt eigentlich dieses komische Baby in der Krippe mit den Eseln mit diesem Mann im roten Anzug zu tun hat. Das ist einfach alles, weißt du, es ist alles so, es verschwimmt alles irgendwie und im Endeffekt geht's bloß noch von Weihnachtsfeier im Verein, Weihnachtsfeier in der Schule, die Kinderweihnachtsfeier im Kindergarten, in der Firma nochmal mit Kollegen auf den Weihnachtsmarkt ein Saufen gehen. In der Stadt hier bei uns in Heilbronn haben sie auch einen Weihnachtsmarkt. Nicht einen der schönsten, wie ich bemerken darf, aber er ist da. Und es gibt Weihnachtsstände und da läuft unter anderem halt so Hüttenmucke. Das heißt, es hat überhaupt nichts mehr mit Weihnachten zu tun und die Stadt hat jetzt den Betreiber dieser Glühweinhütte eben angemahnt, dass sie sagen, hallo, auf unserem Weihnachtsmarkt, da wollen wir keine Hüttenmucke, da wollen wir einfach schlichtweg kein Après-Ski, da wollen wir weihnachtliche Stimmung. Aber du merkst, wohin das schon gekommen ist. Es geht nicht um Weihnachten, es geht nur um einen weiteren Anlass zu feiern. Genauso wie die Leute, die sagen, ich freue mich immer aufs Wochenende, da kann ich feiern. Und zu diesem Riesenfeierding gibt es auch noch Geschenke. Geil, das ist der einzige Grund. Hat nichts mehr mit Jesus zu tun.
Wenn ich dann noch was dazufügen darf, mehrere Dinge. Also ich habe ja mal früher beim Radio gearbeitet und habe ich ein komisches Geräusch auf dem Ohr.
Das ist Andreas, jetzt langsam wieder.
Der Zimmer ist wieder da.
Wir sind mittlerweile bei Weihnachten, Andreas. Ich habe für einen Radiosender gearbeitet und musste dann für diesen Radiosender auf einen Weihnachtsmarkt. Und was musste ich da machen? Eine Disco-Veranstaltung. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ich musste da Disco-Mucke spielen und die Leute sollten da tanzen. Auf dem Weihnachtsmarkt. Ich habe mich, glaube ich, noch nie so geschämt, irgendwo Disco-Mucke aufzulegen wie da. Erstaunlich wenig Beschwerden. Also es kamen zwar ab und zu Leute, die gesagt haben, das kann man ja nicht so machen. Übrigens auf dem Ludwigsburger Weihnachtsmarkt bei Stuttgart. Ein wunderschöner Weihnachtsmarkt.
Barock-Weihnachtsmarkt, der sich sonst einen immer runterholt auf dieses Barock-Sein.
Ja, und ich mittendrin und hab Disco-Musik gemacht, die den halben Weihnachtsmarkt beschallt hat. Ich habe mich so dermaßen geschämt. Ich habe dann auch im Vorfeld gesagt, seid ihr wirklich sicher, dass ich da Disco machen soll auf dem Weihnachtsmarkt? Ja. Aber erstaunlich wenig Leute haben sich da beschwert. Es haben sich 2-3 Leute beschwert, fanden es nicht so toll und ich habe sie so verstanden. Aber ja, also die Leute haben dann abgetanzt, tatsächlich.
Aber jetzt regen wir uns alle auf über dieses nicht mehr vorhandene religiöse Bewusstsein. Ich nenne es jetzt nicht Glauben, sondern religiöse Bewusstsein, um was es da geht an Weihnachten. Mich würde interessieren, ihr habt im Gegensatz zu mir ja alle Kinder. Bringt ihr denen das bei? Also redet ihr mit euren Kindern, sofern sie schon im verständigen Alter sind, ja, Jerome, aktiv bei? Also Weihnachten, das ist nicht der Weihnachtsmann, weil der ist scheiße und von Coca-Cola, sondern das ist höchstens das Christkind, ja. Und Christkind ist gleich Jesus Christus.
Der Weihnachtsmann, entschuldige bitte, der Weihnachtsmann ist das typisch Norddeutsche. Ich bin in Berlin aufgewachsen einige Jahre und da kam der Weihnachtsmann. Als ich dann nach Stuttgart übersiedelte, war es plötzlich das Christkind.
Ups. Mittlerweile verwischt es alles, kann ich euch sagen. Wie gesagt, ich bin im südlichsten Zipfel von Deutschland und je nachdem, ob die Familie fromm katholisch ist, ja, dann kommt das Christkind. Wenn sie fromm evangelisch ist, wird schon schwierig. Teilweise kommt da auch der Weihnachtsmann, habe ich mir sagen lassen. Also das ist sehr, sehr komisch.
Dabei könnte man aus der Weihnachtszeit so viel machen. Bei uns in der Familie kam immer am ersten Advent das sogenannte Himmelskörble. Kennt das hier einer?
Nein.
Schon mal gehört?
Nein.
Das ist für die Kinder. Einer schleicht sich raus von den Erwachsenen und dann wird ein Körbchen mit Kerzen runtergelassen. Unten werden Adventslieder gesungen und wenn vom Himmel hoch gesungen wird, dann schwebt dieses Himmelskörbchen ein, das wird von oben an der Schnur runtergelassen, kommt angeblich aus den Wolken von den Engeln oben runter und hat nur Kleinigkeiten drin für die Kinder. Früher waren da, also zu meiner Kindheit waren es hauptsächlich Nüsse und Mandarinen als Besonderheiten. Heute ist es mehr Schokolade. Wirkt auf die Kinder ganz toll, ist natürlich, sagen wir so, religiös schwer unterzubringen. Ich weiß nicht, was unser Experte dazu sagt, aber
nein, Gott Sachen, hat uns Jesus geschenkt, ja, so nach dem Motto.
Es ist am ersten Advent.
Das macht auf jeden Fall Gänsehaut.
Beginn der Adventszeit und ist für die Kinder ein einschneidendes Erlebnis. Ich kann mir vorstellen, dass das meine Kinder, die sind jetzt erwachsen, wenn sie irgendwann mal Kinder haben, lang kann es nicht mehr dauern, dass die das dann wieder mit ihren Kindern machen.
Wo ist das gewesen? Also geografisch würde mich einfach noch interessieren.
Dieser Süddeutschland, Baden-Württemberg. Er muss entweder aus dem Norden oder aus dem Süden von Baden-Württemberg kommen.
Okay, hast du nie gehört.
Ich auch nicht, aber es hat mir eine Gänsehaut gemacht. Entweder kriege ich jetzt Fieber oder es war tatsächlich eine gute Geschichte.
Ich würde gerne noch mal auf deine Frage zurückkommen, Marc, wegen dem Kind. Also mein Kind ist jetzt 17 Monate alt, da kann man noch nicht viel erklären oder diskutieren.
Deswegen habe ich auch gesagt, du bist da außen vor.
Aber natürlich mache ich mir dazu Gedanken. Also ich bin ja aus der Kirche ausgetreten, wir feiern aber trotzdem Weihnachten. Ja, also wir feiern Weihnachten und wir feiern das jetzt dieses Jahr nicht, aber wir feiern das in Zukunft dann auch mit einem schönen Weihnachtsbaum. Für mich ist dieses Weihnachtsfest durchaus ein Fest, ein Familienfest, also wo man mit der Familie zusammenkommt und wenn man mit Freunden vielleicht noch am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag zusammen isst und schön zusammensitzt. Das ist so für mich der Sinn des Weihnachtsfestes. Aber natürlich weiß ich trotzdem um die Geschichte, die dahinter steckt, also um die religiöse Geschichte. Und die ist mir durchaus wichtig und das werde ich meinem Kind auch erklären. Auch wenn er nicht getauft ist bisher. Ja, das kann er irgendwann selber entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Für mich ist das Weihnachtsfest einfach ein Fest der Familie. Und ich glaube, das ist auch für viele andere so. Und natürlich auch Geschenke. Aber eigentlich streng genommen müsste ich sagen, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Ich feiere Weihnachten nicht mehr. Übrigens ganz nette Geschichte noch so anbei. Ich bin ja auch ab und zu in China und in China wird es langsam Mode, auch Weihnachten zu feiern. Ja, die haben nun wirklich mit Christenheit also so überhaupt nichts zu tun, aber es gibt jetzt plötzlich Weihnachtsbäume auf der Hauptverkehrsstraße von Peking, beziehungsweise auf der Haupteinkaufsstraße, weil man sich dann auch wieder Geschenke schenken kann und das machen Chinesen ganz gerne. Also auch in China kommt jetzt so langsam eine Weihnachtskultur auf, so wie bei uns dieses amerikanische Fest zu uns herüber geschwappt ist, dass jetzt irgendwelche Kinder vor der Tür stehen und irgendwelche Schokolade wollen, die sie natürlich von mir nicht kriegen, weil die fresse ich selber.
Sieht man.
Hast dann nachher aber Eier am Haus. Da.
Ich weiß jetzt nicht, was der Aufhänger war. Auch meine Familie feiert als Familienfest natürlich Weihnachten. Der christliche Hintergrund ist in den Hintergrund, der christliche Ursprung ist in den Hintergrund getreten. Dennoch finde ich es wichtig, meinen Sohn, der jetzt übermorgen 14 Monate alt ist, schon, also wir beten mit ihm, wir singen christliche Einschlaflieder, da habe ich gar nichts dagegen. Ich möchte ihn in diesem Geiste erziehen. Ich habe auch gar nichts dagegen, ihn in eine katholische oder evangelische Kindertagesstätte zu schicken, wenn es dann keine andere gibt. Es gehört zu unserer mitteleuropäischen Kultur. Wir können uns da gar nicht irgendwie davon entfernen. Und für mich ist eben das ein Statement, ja, ich bin Mitteleuropäer, ich feiere Weihnachten.
Also ich bete nicht mit meinem Sohn. Ich werde meinem Sohn irgendwann erklären, also pass auf, es gibt Leute, die glauben, da sitzt einer mit dem Bart auf einem großen Thron und regiert.
Ja, aber das ist so. Ja, Entschuldigung, wenn ich das höre, dann geht mir das theologische Messer in der Tasche auf. Ne?
Das wundert mich jetzt aber.
Also ich habe ein sehr, ja.
Aber so hat man mir das erklärt damals, als ich ein kleines Kind war. Ja, da sitzt einer Typ auf dem Thron und der regiert sozusagen die Welt.
Ja, man muss ja nicht jeden Blödsinn übernehmen.
Also ich habe ein sehr schönes Zitat gefunden gehabt im Internet, einfach zu dem Thema Weihnachten. Und hieß es einfach nur, wenn man mal dran denkt, zuallererst und eigentlich die ganze Zeit ging es nur erstmal um eine kleine Familie, ohne Spielzeug, ohne Bäume, ohne Schmuck und alles. Es ging bloß um eine kleine Familie mit einem Baby. Und das war, wie Weihnachten losgegangen ist. Und wenn man sich dann anschaut, was wir heutzutage draus gemacht haben, wird es, glaube ich, einigen helfen, wenn wir uns einfach mal wieder versuchen, auf diese Kernwerte, um die es bei Weihnachten geht, zu konzentrieren, statt halt immer nur zu gucken, mehr Geschenke, noch eins draufsetzen, der Baum muss größer sein, der hat zu wenig Lametta, die üblichen Sachen eben. Und ich glaube, wenn man da sich ein bisschen dran orientiert, dann kommt man auch wieder auf den richtigen Trichter. Und wenn man das auch anderen vermitteln kann, dann wissen die vielleicht auch mal wieder, worum es eigentlich geht. Nicht bloß den eigenen Kindern, vielleicht den eigenen Nachbarn, die bei einer Umfrage von Radiomoderatoren auf der Straße plötzlich nicht mal wissen, worum es eigentlich geht.
Bis auf die Muslime.
Genau.
Ja. Nein, aber ich muss auch noch sagen,
Aspekt, dass bitte, bitte, Marc, darüber, ja, Bescheid, bitte, weiß. Ich sage, ich finde, es ist ein interessanter Aspekt, dass die Muslime darüber Bescheid weiß, ja, weil in dieser Kultur offensichtlich tatsächlich Religiosität für wichtiger gehalten wird und tatsächlich offensichtlich auch die Religiosität der anderen mindestens als gegebenen Fakt vermittelt wird.
Wir wollen nicht vergessen, dass Jesus durchaus Teil des Koran ist. Da ist er eben nur ganz ein richtig, Prophet, ja, und nicht der Messias, aber er kommt vor und von daher kann man von gläubigen Muslims erwarten, dass sie wissen, wer Jesus Christus ist.
Genau. Gut, ich denke einfach, immer weniger Menschen sind religiös. Punkt. Und möchten aber trotzdem Weihnachten feiern, weil es da eben Geschenke gibt und weil man sich in der Familie trifft, weil man lecker essen kann. Punkt. Aber da sie nicht mehr religiös sind, die Menschen, viele Menschen, ist einfach der Hintergrund völlig wurscht. Punkt.
Nee, der Hintergrund ist halt...
Nimm das!
Genau, Pomps. der Hintergrund ist schon deutlich, sehe ich auch so. Der religiöse Hintergrund tritt in unseren Tagen in den Hintergrund. Und der christliche Ursprung. Und es wird ein Konsumterrorfest. Dem entziehen wir uns so gut wie möglich und auch aktiv.
So im Übrigen auch bei mir, obwohl christlich und so weiter, bei mir in der Sippschaft wird nichts verschenkt. Ich habe auch nicht mal einen Baum oder sonst irgendwas.
Ja. Okay, einen Baum habe ich für den Kleinen. Das ist auch irgendwie, das ist Familientradition. Das ist das wie mit diesem Kerzen, wie hast du es, Himmelsnestchen?
Himmelskörbchen.
Himmelskörbchen. Das wie mit dem Himmelskörbchen. Ich finde, es hilft auch den Kindern gerade, wenn man so eine Tradition etabliert, weil ich muss auch sagen, ich zehre mittlerweile von den Traditionen, mit denen ich aufgewachsen bin als Kind. Mhm. Und das hilft mir eigentlich auch als Erwachsener. Und ein Stück weit will ich das ja auch an meinen Sohn weitergeben, dass der halt mal irgendwas hat, wo er dann mal sagt, okay, das sind Werte, das verbinde ich mit Weihnachten und mit Familie. Und das ist etwas, was mich in meiner spirituellen Seite anregt. Zeit, gute Zeit mit der Familie zu verbringen und eventuell auch so einen Feiertag zu begehen und zu sagen, was war der Anlass? Und wenn ich das dann in Verbindung bringe und sage, das war einfach eine schöne Zeit, dann haben wir, glaube ich, schon viel gewonnen. Dann würden sich viel mehr Leute daran erinnern. Es ist eigentlich ein Armutszeugnis, dass sich so wenig von den Älteren daran erinnern.
Meine erste Kindheitserinnerung oder eine ganz, ganz frühe Kindheitserinnerung von mir, als ich 2 oder 3 Jahre alt war, war, dass ich ins Wohnzimmer geplatzt bin. Da stand der Weihnachtsbaum und mein Vater spielte unter dem Weihnachtsbaum mit mit meiner Holzeisenbahn, die ich an dem Tag bekommen habe. Das ist so einer meiner allerersten Kindheitserinnerungen.
Klassiker.
Ich bin so dankbar, dass ich diese habe. Und ich erinnere mich noch an jedes. Wir hatten nämlich zum Beispiel keine Kerzen, sondern wir hatten eine bunte Lichterkette. Also richtig kitschig bunte Lichterkette im Baum. Und ich fand das als Kind so schön. Und ich habe bis heute noch eine bunte, kitschige Lichterkette im Baum. Ja, und mein Sohn wird das erleben. Und für mich wird Weihnachten jetzt einfach durch meinen Sohn jetzt wieder wichtiger, weil ich möchte, dass er dieses Weihnachtsfest als ein wunderschönes Fest erlebt, wo es auch Geschenkchen gibt, jetzt dieses Jahr noch nicht, aber nächstes Jahr, aber wo er einfach sein ganzes Leben, denke ich, dran sich erinnern kann, wie Weihnachten war.
Wie du mit seiner Eisenbahn gespielt hast.
Marc?
Ja, aber da geht es jetzt überall um ein schönes Fest und Familie und so weiter. Ich möchte nochmal zu dem zurück, was Markus gesagt hat, respektive auch was Andreas gesagt hat, von wegen unsere mitteleuropäische Kultur und ein Teil dessen ist auch das Christliche und so weiter und so fort. Und die Frage ist doch, sind wir nicht verpflichtet bis zu einem gewissen Punkt, ohne jetzt da Dogmen zu dreschen, aber sind wir nicht verpflichtet, wenn uns diese mitteleuropäische Kultur, hinter der ja auch eine gewisse Geisteshaltung aus dem Christlichen heraus entwachsen ist, wenn uns die wichtig ist und wir diese nicht sterben lassen wollen, eben unsere Kinder tatsächlich frühzeitig mit dem Ursprung des Weihnachtsfests und dem christlichen Glauben und allem, was dahinter ist, zum Beispiel zumindest mal zu konfrontieren. Weil ich glaube nicht, dass es gelingt, dass sich jetzt ein 14-Jähriger oder 16-Jähriger oder was weiß ich, Jugendlicher, plötzlich mit sowas auf den ersten Blick mindestens todlangweiligen mit dem Glauben oder der Bibel auseinandersetzt. Ich glaube, das passiert tatsächlich dann im Kinderalter, dass man sich mit sowas auseinandersetzt und daran herangeführt wird. Und man kann sich dann im Erwachsenenalter oder im Jugendalter dann immer noch entscheiden, okay, das ist nicht mein Weg, aber mindestens habe ich es mal mitbekommen.
Also mein Kind wird das mitbekommen und ich werde das ihm auch erzählen und ich werde es ihm auch unvoreingenommen erzählen. Ich werde ihm sagen, du, also wir feiern jetzt dieses Fest, weil ja Christuskind ist geboren und da sind die drei Könige gekommen und dies und jenes. Das kriegt er alles von mir mit. Aber wenn er mich dann fragt, ja, ist das wirklich so passiert, dann werde ich ihm sagen, das musst du dir selbst überlegen, ob das wirklich so passiert ist.
Ja? Natürlich ist es so passiert, Jerome. Wie denn sonst? Entschuldigung.
Und das mit Maria und der unbefleckten Empfängnis auch so.
Ist doch erstmal überhaupt nicht wichtig, oder?
Es geht doch einfach mal darum, dass erstmal nicht wichtig. Für ein Kind, dass wir das einfach jetzt mal, Papa sagt das, dann ist das so. Ja, und die Zweifel werden dann vielleicht später kommen und das ist ja auch okay. Und ich habe kein Problem damit, wenn mein Kind erstmal wirklich auch an den Weihnachtsmann glaubt und dass der da die Geschenke bringt.
Warum ausgerechnet an den Weihnachtsmann, nicht als Christkind? Wenn du sagst, du möchtest dein Kind
Christkind erziehen. Es ist leichter, sich als Weihnachtsmann zu verkleiden, als Christkind.
Weil ich einfach mit dieser Kultur aufgewachsen bin. Mir haben meine Eltern erklärt, der Weihnachtsmann bringt die Geschenke und der kommt mit so einem Schlitten und der fliegt da über den Himmel und wirft die Geschenke darunter. So habe ich das erlebt und das fand ich sehr plausibel damals.
Also Jerome, ich mache dir ein Angebot. Nächstes Jahr kommst du am ersten Advent zu uns und dann machen wir für deinen Sohn Himmelskörbchen.
Oh ja.
Für alle anderen, die christlichen Werte ein bisschen hochhalten wollen in dieser christlich-abendländischen Kultur, die können ja einfach mal die Weihnachtsgeschichte vorlesen ihren Kindern. Gibt es auch sehr schöne Kinderversionen, wenn es nicht die aus dem Neuen Testament ist.
In diesem Zusammenhang wird vielleicht den ganzen Leuten, wenn sie ein bisschen älter sind, auch mal klar, dass ohne die Geburt dieses Kindes, dass wir da am Weihnachten feiern, beispielsweise wir keinen Sonntag hätten. Ja? Ich meine, es setzt sich bis heute fort, was wir damals, jetzt klinge ich theologisch, geschenkt bekommen haben.
Nein, wir sind Nutznießer dieser christlich-abendländischen Traditionen. Allerdings,
wenn es uns wichtig ist, müssen wir es aufrechterhalten.
Genau.
Die ja auch assimiliert worden sind von irgendwelchen Heiden.
Aber der Sonntag ist aus dem Alten Testament. Am siebten Tag sollst du ruhen. Das ist, glaube ich, erstes Buch Moses, oder?
Da hast du recht, ja.
Gut, dann würde ich sagen, oder?
Marc muss seine Zulassung abgeben. Erst kein Weihnachtsbaum, jetzt von Urs geschlagen.
Ich habe keine Zulassung, Gott sei Dank, keine Missio Canonica. Ich möchte mir von der katholischen Kirche nicht zu sehr in mein Bett gucken lassen.
Das hat ja auch einen Grund, ne?
Nein, ich gebe zu, das war tatsächlich ein Patzer, Herr Mansmann, mit dem Alten Testament. Nein, ich glaube, wir würden auch jetzt, ohne das Thema noch zusätzlich strecken zu wollen, genügend Beispiele in unserer Kultur finden, die tatsächlich auf Jesus zurückzuführen sind.
Gut, aber wären diese Beispiele nicht auch dann da, wenn es Jesus eben nicht gegeben hätte? Hätte die Menschheit nicht gesagt, okay, 7 Tage die Woche arbeiten ist blöd, wir wir machen mal einen Tag frei, ja, damit wir uns da ein bisschen ausruhen können. Klar, das wurde jetzt auch mit dem Kalender und der ganzen Geschichte, das hätten wir doch aber irgendwie auch anders bekommen.
Na, schau doch mal den Kommunismus, wie sieht's denn da aus?
Die haben auch einen Samstag und Sonntag,
andere
haben auch
ein Wochenende. Andere Kulturkreise, Hinduismus, Buddhismus, überall auf der Welt gibt es 7-Tage-Woche, 6 Tage wird gearbeitet und ein Tag ist frei. Bei uns sind es inzwischen 2, aber das ist ein Luxusproblem.
Wenn man weiter keine Probleme haben, ist es ja schön.
Eigentlich sind es 2,5, wenn du Jerome vorher verfolgt hast. Freitagnachmittag ist die Schule zu.
Gut, ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf. Das war die letzte Ausgabe von Querfunk in diesem Jahr.
Moment, letztes Jahr? Haben wir darüber schon diskutiert?
Gut, wir können Silvesterabend können wir noch mal eine Folge aufzeichnen. Da hätte ich noch Zeit. Wie sieht's da bei dir aus, Andreas?
Mal sehen, vielleicht so gegen 5.
Also, das war die letzte Folge. Vielen Dank an Markus Henkel, Andreas Zimmer, Urs Mansmann und Marc Weirich. Nicht dabei war Maja Nötzel, die ist mal wieder auf Reisen. Also, wir kennen es ja nicht anders von ihr. Aber schönen Gruß, wo auch immer. Weiß jemand, wo sie gerade ist?
Beim Film gucken, glaube ich, irgendwie.
Okay. Also, Gruß auch an Maja Nötzel und frohe Weihnachten wünsche ich euch.
Danke auch dir zurück, lieber Generalsekretär.
Guten Rutsch ins neue Jahr und dann sind wir in aller Frische. Und dann, wir haben uns ganz fest, man soll sich ja immer was vornehmen fürs neue Jahr. Und wir haben uns ganz fest vorgenommen, wir wollen wieder 14-tägig erscheinen. Wobei wieder, haben wir es jemals geschafft? Ich glaube, am Anfang haben wir es hingekriegt. Also, das kriegen wir nächstes Jahr hin. Das ist unser Vorsatz, den wir dann wieder brechen werden oder auch nicht. Das war's für heute vom Querfunk. Oh, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Ade, war schön.
Tschüss. Ciao.
Ciao.